Danke dir, Richard. Ich kann leider solche Überleitungen nicht machen, deswegen machen es immer andere Leute für mich, vom Lobpreis zur Predigt. Aber wie ihr schon mitbekommen habt, wir dürfen heute Abend die neue Predigtreihe starten und ich habe die Gelegenheit, das mit euch zusammen zu tun. Und diese neue Predigtreihe, die wir heute Abend anfangen werden, nennt sich Lasst uns bauen. Und es gibt viele Dinge, die wir Menschen bauen können, und Joas hat mir schon die halbe Predigt genommen gefühlt, aber wir werden da weiter machen. Wie Joas schon erwähnt hat, wir können Häuser bauen, wir können Städte bauen, wir können uns eine Karriere aufbauen, wir können Freundschaften aufbauen, wir können, wie heutzutage es so modern ist, uns finanzielle Unabhängigkeit aufbauen, wonach so viele Menschen streben. Und wenn wir uns das visuell vorstellen, wenn wir an einem Tisch sitzen und diese Dinge besprechen, was wir alles bauen können, würde Jesus zu uns kommen mit einem Vers. Moment. Mit einem Vers, der uns so sehr begleiten wird in dieser Predigtreihe, und zwar Matthäus 6, Vers 33. Wo Jesus zu uns allen sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Lasst uns bauen ist auf das Reich Gottes bezogen. Wir wollen in dieser Predigtreihe lernen, was es bedeutet, das Reich Gottes zu bauen, uns anschauen, welche Mittel uns Gott gegeben hat, um sein Reich zu bauen, welche Schwierigkeiten kommen können, wenn wir das Reich Gottes bauen. Und heute Abend habe ich das Privileg, über diese Frage zu predigen. Und diese Frage wird sich in der Predigt einfach von sich selber beantworten, wenn wir darauf achten, was ich sagen möchte. Und zwar ist diese Frage: Was hat das Reich Gottes mit Gebet zu tun? Was hat das Reich Gottes mit Gebet zu tun? Und für diese Predigtreihe haben wir uns vorgenommen, als Predigtteam etwas Neues zu machen. Und zwar, wir wollen durch ein Buch gehen. Und heute Abend werde ich anfangen im ersten Kapitel. Und dieses Buch ist das Buch Nehemia. Für alle von euch, die Schwierigkeiten haben, das zu finden, ihr könnt eure Bibeln aufschlagen. Das ist das Buch nach Esra und das Buch vor Esther, falls es euch hilft bei eurer Suche. Und in der Predigtvorbereitung, wo ich war, habe ich mir die Frage gestellt, wenn wir über das Reich Gottes reden, ist es doch wichtig, dass wir zuerst die Frage aufklären, was ist überhaupt das Reich Gottes? Und bevor wir zu unserem Predigttext kommen, möchte ich, dass wir uns mit dieser Frage ein bisschen beschäftigen, weil wenn wir das nicht verstehen oder es kaum verstehen, werden wir Schwierigkeiten haben, diese Predigt im Allgemeinen zu verstehen. Und vielleicht fangen wir mit der Frage, was ist überhaupt ein Reich? Die einfachste Definition davon ist, ein Reich ist eine Region oder ein Bereich oder ein Land, wo ein König regiert. Er herrscht über das. Es gehört ihm. Es ist in seinem Besitz. Und die einfachste Erklärung für das Reich Gottes ist, das Reich Gottes ist die Herrschaft Gottes in unseren Herzen und in der Welt. Das Reich Gottes ist die Herrschaft Gottes in unseren Herzen und in der Welt. Und wenn wir das weiterführen, dann ist das Reich Gottes überall dort, wo Gott regiert, wo Gott herrscht. Und da Gott überall regiert und Gott überall herrscht, umfasst sein Reich das ganze Universum. Aber wir müssen ein bisschen tiefer gehen, um das zu verstehen, wo Jesus seinen Dienst angefangen hat, seinen öffentlichen Dienst. In Markus 1, Vers 15 lesen wir, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also Jesus sagt, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Und das müssen wir verstehen. Das Reich Gottes ist kein geografisches Reich in dem Sinne, es ist in Trossingen bei Gaugersee in der Ecke oder irgendwo. Oder irgendetwas oder eine politische Struktur oder irgendetwas in dem Sinne. Gottes Reich ist etwas Geistliches. Und das Herzstück vom Reich Gottes ist das messianische Reich. Bevor du dir denkst, was ich überhaupt rede, es ist ziemlich einfach. Und zwar, Gott hat versprochen, dass er jemanden senden wird, der regieren wird. Den Messias. Und Jesus ist gekommen. Und Jesus ist nicht nur der Retter von seinem Volk, sondern er ist der König von seinem Volk, der in ihrer Mitte regiert. Und so ist das Reich Gottes nicht etwas, worauf wir noch warten müssen, auch wenn auch davon die Rede in der Bibel ist, dass es in seiner Vollkommenheit kommen wird, sagt Jesus, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist. Und bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich vorerst die Frage aufgreifen ein bisschen, damit wir noch mehr das verstehen, weil ich persönlich große Schwierigkeiten hatte, das zu verstehen, ist, wie können wir das Reich Gottes bauen? Heute Abend wird das Thema Gebet sein, aber wir müssen verstehen, das Reich Gottes, obwohl es das ganze Universum umfasst, weil Gott darüber herrscht, ist es doch etwas Persönliches. Und zwar, Gott sagt auch, dass wir zu seinem Reich gehören sollen. Also fängt das Reich Gottes in unserem Leben mit unserer Rettung. Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 13, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Das Reich Gottes in unserem Leben fängt an, indem Gott uns rettet. Und von da an können wir auch das Reich Gottes als Christen bauen. Das Reich Gottes können wir erst bauen, wenn wir gerettet worden sind. Und das Reich Gottes, um ganz praktische Beispiele zu nennen, bevor wir in den Text einsteigen, ist es, du kannst das Reich Gottes allgemein bauen, indem du Gott dienst. Und wir dienen Gott durch unsere persönliche Hingabe, durch Evangelisation, indem wir Menschen von diesem Reich Gottes erzählen und sie einladen, hineinzukommen. Wir dienen Gott und bauen sein Reich, indem wir Gottesdienste veranstalten und sie zur Ehre Gottes tun. Wir bauen aber auch das Reich Gottes durch Jüngerschaft und ganz praktisch durch Kleingruppen. Es gibt sehr viel, aber heute Abend möchten wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Was hat Gebet mit Gottes Reich zu tun? Und da möchte ich, dass wir einsteigen in Nehemia Kapitel 1. Ich werde die ersten drei Verse vorlesen. Und da heißt es, dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hahalias. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Bevor wir überhaupt weitermachen können in Nehemia, müssen wir uns erstmal den Kontext anschauen, weil sonst werden wir gar nichts verstehen. Und ich muss euch ein bisschen mitnehmen und zu diesem Teil, den wir Christen irgendwie nicht so ganz mögen, und das ist das Alte Testament. Und da sehen wir ganz früh, Gott hat sich ein Volk erwählt und es war das Volk Israel. Und er hat diesem Volk versprochen, dass er ihr Gott sein wird und das Volk soll sein Volk sein. Er will sie segnen, in ihrer Mitte wohnen, seine Treue und seine Liebe sie erfahren lassen. Aber es gibt eine Bedingung und diese Bedingung ist, dass das Volk Israel ihm die Treue nicht bricht und den Bund hält, den er mit ihnen geschlossen hat. Und so traurig es auch ist, mit der Zeit ist es gekommen, dass das Volk Israel sich gegen Gott entschieden hat, für die Sünde. Sie haben angefangen, andere Götter anzubeten, das eigene Volk zu missbrauchen. Und so Gott in seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit hat sie nicht sofort irgendwie in seinem Zorn gestraft, sondern er hat Menschen geschickt, die ihnen gesagt haben, Propheten, ihr sollt umkehren von euren Wegen. Und so hat es Gott gemacht über Jahre und Jahre, aber das Volk Israel hat das nicht gewollt, sondern sie haben ihren Rücken weiterhin zu Gott umgekehrt. Und so hat es Gott auch durch Jeremia beispielsweise gesagt, dass wenn sie nicht umkehren, sie werden in die Gefangenschaft kommen, wovon wir lesen in den ersten drei Versen. Und so ist es auch gekommen, dass Gott, ihr kennt vielleicht König Nebukadnezar, er war der König vom Babylonischen Reich, und so ist es gekommen, dass das Babylonische Reich gekommen ist und sie haben Jerusalem eingenommen, die Mauern zerstört, den Tempel zerstört, dort wo die Israeliten Gemeinschaft hatten mit Gott. Und nachdem sie alles ausgeplündert haben, sind gewisse Menschen ins Exil gekommen, in die Gefangenschaft. Aber Gott in seiner Treue hat gesagt, ihr sollt nicht für ewig in der Gefangenschaft sein, sondern nach 70 Jahren werde ich euch da rausholen. Und so wie Gott sein Versprechen hält und wie wir es in seinem Wort lesen, dass er ein Gott ist, der die Herzen der Könige lenkt, ist dieses Riesenwunder passiert. Und zwar, das Persische Reich hat das Babylonische Reich eingenommen. Und jetzt müsst ihr euch mal in die Lage von den Israeliten versetzen. Wir waren jetzt 70 Jahre in der Gefangenschaft von einem bösen König. Und jetzt wird dieses Königreich erobert von einem anderen Königreich. Es bringt uns absolut gar nichts. Aber Gott, weil er einen Plan hat mit seinem Volk und egal welche Hindernisse da sind, er es durchsetzt, müssen wir uns das mal vor Augen halten. Er hat dem König ins Herz gelegt, zu sagen, das Volk Israel oder die Gefangenen, ihr dürft zurück in eure Heimat gehen, um dort eure Heimat wieder aufzubauen, eure religiösen Aktivitäten nachzugehen. Und genau so ist es gekommen und so kommen wir auch zum Buch Nehemia. Wir haben gelesen, dass Nehemia nicht ein Teil von diesen Leuten war, sondern Nehemia war am persischen Hof des Königs. Und wir brauchen diesen Kontext, damit wir es verstehen, falls es hier langweilig findet. Weil ich habe mir überlegt, keiner von uns, der sich einen Film anschaut, geht erstmal zur Minute 50, wo es zum Höhepunkt oder zum Wendepunkt kommt und sagt, ah, ab hier ist spannend, ab hier schaue ich diesen Film. Sondern wir alle schauen den Film vom Anfang bis zum Ende und brauchen diese Informationen und diesen Kontext, damit wir überhaupt verstehen, worum es geht. Und so kommen wir zurück zu unserem Text, zu unserer Vorgeschichte, bevor es nachher zum Höhepunkt von dieser Geschichte kommt. Und zwar Nehemia ist ein Jude. Er aber ist am persischen Hof des Königs und er ist der Mundschenk des Königs. Seine Aufgabe ist einfach, den König jederzeit mit Getränke zu versorgen. Und ihr könnt euch denken, ja, kauft man für Getränke oder was auch immer. Aber das war es nicht, sondern es war wirklich ein angesehener Job, den er getan hat. Und es war ein Vertrauen zwischen dem König und Nehemia, weil Nehemia als Mundschenk musste die Getränke probieren, bevor der König das getrunken hat, weil der König stand in der Gefahr, vergiftet zu werden. Heißt, wenn Nehemia überlebt hat, wird auch der König überleben. Und er war angesehen, er war in Sicherheit, er hatte zu essen, er hatte zu trinken. Und eines Tages bekommt er Besuch von einer seiner Brüder und er erkundigt sich über die Lage von den Juden. Man muss sich das vor Augen halten, er war nicht bei der Eroberung Jerusalems dabei, er war nicht in der Gefangenschaft, er kennt die Leute gar nicht und dennoch, weil er Teil des Volkes ist, interessiert es ihn, wie es den Gefangenen geht. Und dann bekommt er diese Nachricht, wo es heißt, und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Nehemia bekommt diese erschütternde Nachricht. Und wenn wir uns seine Reaktion gleich anschauen werden, möchte ich zuerst die Frage stellen, wie würdest du reagieren auf solch einer Nachricht? Aber halte dir vor Augen, dir geht es gut, du hast keinen Mangel, du kennst die Leute kaum, du bist nur Teil des Volkes. Wie würdest du auf diese Nachricht reagieren? Und wenn wir in Vers 4 einsteigen, da sagt Nehemia, und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Bis hierhin erstmal. Seine erste Reaktion ist, er setzte sich hin. Es gibt Nachrichten oder Botschaften oder Informationen in unserem Leben, die lösen unterschiedliche Reaktionen bei uns aus. Manche bringen uns Freude, manche Nachrichten gehen einfach an uns vorbei und es gibt diese Arten von Nachrichten, die wir bekommen, die uns erstmal dazu bringen, dass wir uns hinsetzen müssen. Es ist ein Bild, dass das eigene Leben, die eigenen Interessen erstmal nicht so wichtig sind. Es ist ein Bild fürs Nachdenken, fürs Getroffensein von etwas, dass es Nehemia nicht egal war. Es war ein Bild für Trauer. Und wenn wir über das Reich Gottes nachdenken, ist es genau das, dass Nehemia sich Zeit nimmt für die Anliegen Gottes. Nehemia sagt nicht, ach, mir geht's hier gut, die sind selber schuld, die haben doch gesündigt, ich bin hier in Sicherheit, wollte eigentlich heute Abend kommen, der König hat einen neuen Imbissladen aufgemacht, wir gehen dort einfach essen. Er könnte das gesagt haben, aber nein, Nehemia setzt sich hin, seine zweite Reaktion, er weinte und trug Leid. Und es erinnert uns an die Seligpreisungen in der Predigtreihe, wo wir gerade sind. Glücklich zu preisen sind die Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werden. Und ihr dürft dreimal erraten, was Nehemia bedeutet. Der Herr tröstet. Nehemia, seine Reaktion zeigt uns, dass wer Gottes Reich bauen will, muss lernen, das Leid anderer zu tragen. Und dadurch, liebe Jugend, dadurch lieben wir, indem wir das Leid anderer tragen. Er sagt nicht, selbst schuld, ihr habt gesündigt, ich bin hier. Diese Botschaft geht ihm mitten durchs Herz, obwohl er so weit weg ist von ihnen. Er trägt das Leid nicht einfach auf seinen schwachen Schultern, sondern er trägt das Leid vor Gott im Gebet. Und es ist seine dritte Reaktion. Er fastete und betete. Er handelt nicht vorschnell, indem er sagt, okay, vielen Dank für die Nachricht, ich habe hier ein paar Werkzeuge, hier ein Hammer, hier irgendwas, komm, wir gehen nach Jerusalem und bauen das schnell auf. Nein, Nehemia hält sich Folgendes vor Augen, was im Psalm 46, Vers 11 steht. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Die erste Reaktion Nehemias, die wir in Vers 4 sehen, zeigt uns, wie ein Herz aussieht, was für Gottes Reich und in unserem Kontext für seine Gemeinde schlägt. Nehemia hat eine Last, Nehemia hat eine Bürde für das Volk Gottes. Nehemia hat eine Last für das Reich Gottes. Und im Endeffekt fängt alles damit an. Wenn wir Gottes Reich bauen wollen, dann fängt es damit an, dass wir eine gesunde Last empfinden für die Dinge, die Gott wichtig sind. Wer Gottes Reich bauen will, der muss lernen, von sich selbst, von seinen eigenen Bedürfnissen, von seinen eigenen Interessen, selbst weg von sich selbst hin auf die Anliegen und Interessen Gottes zu schauen. In Vers 5, wenn wir weitergehen, fängt Nehemias Gebet an bis Vers 10. Und hier werden wir uns die meiste Zeit aufhalten. Aber zuerst in Vers 5 fängt sein Gebet an und sagt, nachdem er diese Botschaft empfangen hat, und er sagt, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Was würdest du in solch einer schwierigen Situation machen? Wie gehen wir mit schwierigen Situationen in unserem Leben um? Und wenn wir es aufs Reich Gottes beziehen, wie gehen wir damit um, wenn wir das Reich Gottes in unserer Mitte nicht sehen? Nehemia hat nichts gesehen. Er hat zerstörte Mauern, hoffnungslose Menschen gesehen. So weit weg. Wie würdest du damit umgehen? Ganz speziell für unsere Jugend. Wie würdest du damit umgehen, wenn unsere Jugend und Nehemia ist ein Buch, was für uns Leiter so wichtig sein kann oder für denen, die Gott dienen, weil es uns das Herz eines Leiters zeigt. Aber nicht nur das, es ist für alle Christen und für alle Menschen. Aber daraus lernen wir voll viel, was es heißt, berufen zu sein und zu leiten. Für euch Jugendleiter oder diejenigen, die in der Jugend dient, wie würdet ihr damit umgehen, wenn die Jugend träge wäre? Wenn nichts passiert, wenn es einfach trocken ist, wenn es keine Hingabe da ist? Und wenn bildlich gesehen einfach alles in Trümmern liegt und die Mauern am Fallen sind oder gar komplett zerstört, wie es in Nehemias seiner Zeit war. Und wir sehen in Nehemias Reaktion, in seinem Gebet, in solch einer Situation hält sich Nehemia seinen Gott vor Augen. Es gibt nichts Wichtigeres als das in solchen Momenten. Er wird still und erkennt, dass Gott Gott ist und sagt, o Gott des Himmels, damit drückt er aus, dass Gott höher ist, er steht über sein Volk, er herrscht, er ist größer als diese Hoffnungslosigkeit, die da herrscht. Und nicht nur das, er ist nicht nur ein Gott des Himmels, der weit über uns ist, sondern er ist ein Gott, der einen Bund mit seinem Volk eingeschlossen hat. Das heißt, er ist ein Gott, der uns nahe ist und sein Volk nicht vergessen hat. Und es ist interessant, weil Gott braucht es nicht zu wissen, dass wir ihm sagen, dass er der Gott des Himmels ist, sondern wir müssen uns das vor Augen halten. Denn auch dadurch werden die Probleme oder die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert werden, so klein. Darum will ich dich schon hier ermutigen, wenn du betest, sei es für dein Leben oder vor allem für das Reich Gottes, halte dir vor Augen, zu wem du betest. Dein Gott ist souverän. Und das ist die Hauptaussage von Nehemia. dass Gott sein Wort gehalten hat. Egal welche Hindernisse da waren, egal welche Weltmacht da war, Gott hat einen Weg geschaffen, um sein Volk wieder zurück zu sich zu holen. Oftmals springen wir ins Gebet und dann beten wir und dann beten wir und nach ein paar Minuten merken wir, dass wir überhaupt erstens nicht anwesend sind und zweitens gar nicht wissen, zu wem wir beten und uns vor Augen nicht halten, wer überhaupt unser Gott ist. Darum will ich dich ermutigen, wenn du betest, handle wie Nehemia, halte dir vor Augen, wer dein Gott ist. Und es ist vor allem so heilsam in den Situationen, die so schwer für uns sind. Es hilft nicht, wenn wir in uns gekehrt sind und auf uns selber schauen und nur auf das Problem, sondern indem wir auf Gott schauen, merken wir, wie klein diese Dinge werden. Was sehen wir noch in Vers 5 aus Nehemias Reaktion? Wir lernen so viel über Gebet. Erstens, Gebet bedeutet Abhängigkeit von Gott. Der stark ist selber, der selber Weisheit hat, der in seinen Fähigkeiten und seinen Können vertraut, der braucht kein Gebet. Wer nicht betet, praktisch gesehen ist es genau das, wer nicht betet, vertraut auf seine eigene Kraft und auf seine eigene Macht. Und vielleicht fühlst du dich angesprochen und sagst, ja, ich bete zwar echt wenig und kaum, aber so ist es nicht. Ich weiß, dass ich abhängig bin von Gott. Aber Abhängigkeit, liebe Jugend, von Gott ist keine theoretische Sache, sondern es ist etwas ganz Praktisches. Und wir dürfen uns darin nicht täuschen lassen, indem wir uns durch Worte und durch Gebete sagen, Herr, wir sind abhängig von dir, wir sind abhängig von dir. Aber unser praktisches Leben zeigt das komplette Gegenteil. Und es ist es, wer betet, der ist abhängig von Gott. Und er weiß, er kann nicht einen Finger bewegen in seinem Reich, damit überhaupt irgendwas entsteht. Und Nehemia ist nicht in seiner eigenen Weisheit und er sagt, ich habe hier den persischen König hinter mir, in seiner intellektuellen Kraft oder in seinem Können oder in seinen Stärken oder unter uns Christen in seiner Erfahrung, weil wir so oft Dinge tun und irgendwann mal denken, Gebet ist nicht so wichtig, weil wir haben es schon so oft gemacht. Nein, Nehemia ist abhängig von Gott im Gebet. Und ich möchte euch als Leiter, als Diener, die ihr heute Abend da seid, diese Frage stellen. Wie dienst du Gott in den Bereichen, wo er dich eingesetzt hat? Bist du so wie ich manchmal, dass wir einfach auf unsere Fähigkeiten vertrauen? Und ich finde es so schade, wenn ich manchmal gewisse Sachen vorbereiten muss und dann merke, ich mache die Dinge mit der Gewissheit, ich habe es schon so oft gemacht, ich schaffe es auch jetzt. Weil ich es einfach schon so oft gemacht habe. Und wenn es ums Reich Gottes geht, so oft trifft man sich und man redet. Und nachdem man geredet hat, redet man nochmal. Und nachdem man nochmal geredet hat, dann redet man nochmal. Und dann bespricht man die Dinge und die Probleme, die da sind. Da versucht man, irgendwelche Lösungen reinzuschmeißen. Und um unser Gewissen zu stillen, beten wir die letzten 2 Minuten und dann gehen wir direkt an die Arbeit. Und es ist wichtig, die Probleme zu besprechen, die Probleme zu sehen, darüber zu reden, sich auszutauschen. Aber wir müssen uns ganz neu daran erinnern, dass das Reich Gottes in erster Linie nicht geplant wird, sondern das Reich Gottes wird erbetet. Jesus, wo er den Jüngern gezeigt hat, wie man betet, hat gesagt, dein Reich komme. Und oftmals habe ich das Gefühl, oder ich sehe es in meinem Leben, diese Tendenz dazu, dass man einfach Sachen plant. Und zu meiner eigenen Scham muss ich gestehen, wo wir den Evangelisationsdienst angefangen haben, und ich im Nachhinein, also das war letztes Jahr, im Nachhinein habe ich darüber nachgedacht und ich fand es so erbärmlich, wie wenig ich für diesen Dienst gebetet habe. Und ich habe darauf geschaut und ich habe gesehen, wie viele Dinge ich in meiner eigenen Weisheit und in meinem eigenen Eifer, und das ist auch noch eine Sache, gemacht habe und einfach Hauptsache schnell an die Arbeit und so wenig dafür gebetet habe. Und zu oft verlassen wir uns einfach auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Talente und auf die Mittel, die uns Gott gegeben hat. Und nicht auf Gott selbst. Und Gott hat uns nicht berufen, Philosophen über sein Reich zu sein, sondern Beter für sein Reich zu sein. Ich denke, wir müssen ganz neu lernen, praktisch. Das Reich Gottes wird in allererster Linie durch das Gebet gebaut. Welche Dienste machst du ohne oder mit so wenig Gebet wie möglich? Stell dir diese Frage, welche Dienste in deinem Leben machst du, die du wo du so wenig Gebet darin investierst. Und vielleicht machst du einen Dienst und da kommt der Gedanke gerade, ach, für meinen Dienst, da braucht man kein Gebet. Das ist so eine Sache, das geht auch ohne Gebet. Im Endeffekt, wenn wir so denken oder wenn wir so handeln, zeigt unser Handel Folgendes. Und wir sagen zu Gott, ja, wir wollen dein Reich bauen, aber wir können auch ohne dich. Ein Zitat, was mich so getroffen hat, war von Leonard Ravenhill, falls ihr ihn kennt. Er hat gesagt, wenn der Heilige Geist die Gemeinde verlassen würde, würden es viele nicht mal merken. Und jetzt mag man über diese Aussage diskutieren können, aber worauf ich hinaus will ist, wir müssen ganz neu lernen, dass das Reich Gottes erbetet wird. Und wenn ich daran denke an seine Aussage, dass wir es gar nicht merken würden, zeigt es, dass wir oftmals gelernt haben, das Reich Gottes ohne Gott zu bauen. Und an alle Jugendlichen, die ihr da seid und Samstag für Samstag Gottes Gegenwart erlebt und nach Hause geht, möchte ich eins sagen, wenn Gottes Gegenwart in deinem Leben aufhört, wenn der Lobpreis hier vorne aufhört, dann ist es ein riesen, riesen Problem. Denn die spürbare Gegenwart Gottes ist nicht von einem Klavier abhängig oder von irgendetwas anderem, sondern wenn du merkst in deinem Leben, die Gegenwart Gottes erlebst du nur in einer Lobpreiszeit, wo alles da ist und in deiner Woche überhaupt nicht, dann müssen wir uns hinterfragen, was überhaupt vor sich geht. Und mir ist aufgefallen, egal wie gut eine Predigt ist, mit Klavier im Hintergrund ist sie doppelt so gut. Und liebe Jugend, in meinem Leben, ich habe das so oft gemerkt und ich denke, ihr könnt auch damit was anfangen. Und zwar, wenn es ums Reich Gottes geht, so oft in den Gottesdiensten werden unsere Emotionen, unsere Gefühle erreicht, aber nicht unsere Herzen. Und ich denke, ganz praktisch zeigt sich das darin, wie wir die Woche danach leben. Ich war manchmal Samstag hier und ich dachte, der Himmel hat sich über mich geöffnet. Und dann gehe ich davon und dann merke ich, wie sich in meinem Leben praktisch einfach nichts geändert hat. Und es hat mich dahin geführt, dass ich hinterfragt habe, was ich überhaupt erlebt habe oder wen ich überhaupt erlebt habe. Weil ich bin mir sicher, wenn ich die heilige Gegenwart Gottes erlebe, es lässt mich nicht gleich. Und wir als Kinder Gottes, als Diener und vor allem als Leiter müssen wir uns neu daran erinnern, dass wir die Gegenwart Gottes erbeten und erflehen, anstatt versuchen sollten, sie zu erschaffen selber. Wir müssen die heilige Gegenwart Gottes erbeten und erflehen, anstatt zu versuchen, sie selber zu erschaffen. Und es zeigt sich so stark im Leben von Jesus selbst. Jesus, der König von diesem Reich, von dem wir heute Abend reden, er hatte Jünger. Und seine Jünger haben Jesus gesehen, wie er mit den Pharisäern argumentiert hat und geredet hat. Und die Menschenmengen sind dazugekommen. Jesus hat die beste Predigt, die gepredigt wurde, gehalten und Tausende haben ihm zugehört. Er hat Wunder getan und Tausende sind ihm nachgefolgt. Und die Mittel, die die Menschenmengen sichtbar angezogen haben, waren nicht das, wonach die Jünger gefragt haben. Die Jünger wollten nicht lernen, wie man heilt und wie man predigt oder wie man jetzt am besten mit den Pharisäern argumentiert, obwohl es gewiss eine wichtige Sache war. Oder eher gesagt, was sichtbar die Menschenmengen gezogen hat. Sondern die Jünger wollten das sehen, was Jesus im Verborgenen gelebt hat. Und als sie zu ihm kamen, wo sie ihn fragten, Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Und es ist so interessant, weil genau das könnten die Jünger fragen. Die Menschenmengen kommen genau wegen diesen Dingen zu Jesus. Komm, fragen wir ihn doch um diese Dinge. Doch sie fragten ihn über sein Gebetsleben, weil sie ihn beten gehört haben. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, und dafür habe ich die Wochen gebetet, wo ich für diese Predigt gebetet habe, dass es der Herzensschrei unserer Jugend und der Leiter ist. Herr, lehre uns beten. Denn dieses Gebet ist nicht für diejenigen, die nicht beten können. Sondern egal wie lange du gebetet hast und wie viel du gebetet hast, bleibt dieses Gebet irgendwie nicht ausgeschlossen in deinem Leben. Sondern auch wir müssen immer und immer wieder sagen, Herr, lehre uns beten. Und Jesus, sein Leben, wenn wir uns vor Augen halten, er ist der einzige Mensch auf dieser ganzen Welt, der diese, auf dieser Welt war, der sagen könnte, jetzt ist an der Zeit, dass ich so viel wie möglich diene und so viel wie möglich predige und so viel wie möglich heile, dass ich mir jetzt für Gebet keine Zeit nehmen kann. Er ist der Einzige, der sagen könnte, weil er der Sohn Gottes war und Gott selbst im Fleisch, der sagen könnte, jetzt muss ich meinem Dienst nachgehen. Und dennoch, obwohl Menschenmengen auf ihn gewartet haben, Menschen da waren, die das Evangelium nicht gehört haben, die nicht geheilt wurden, entscheidet sich Jesus so oft, sich zurückzuziehen aus den Menschenmengen. Sogar, dass die Menschenmengen ihn fragen, warum gehst du jetzt weg? Und wohin ging er? Er ging, um zu beten. Darum möchte ich dich fragen, wenn der Sohn Gottes sich zurückgezogen hat, um zu beten, wie viel mehr brauchen du und ich Gebet für unseren Dienst? Und die Wichtigkeit des Gebets im Reich Gottes kann nicht genug betont werden. Denn im Endeffekt, was ist das Reich Gottes ohne Gebet? Ich möchte eine bildliche Sache darstellen, und zwar das Reich Gottes ohne Gebet ist der Versuch, aus dem Flugzeug zu springen, ohne Fallschirm, und darin zu vertrauen, dass man durch eigene Anstrengung und Händeflattern sicher auf den Boden ankommt. Und auf den einzigen Boden, den man ankommt, ist der Boden der Tatsachen, weil, wenn wir versuchen, die Dienste zu tun ohne Gott, dann merken wir, wie schnell und wie erbärmlich es ist, wenn wir versuchen, ohne Gott Dinge zu tun. Und wie traurig ist es, das Wichtigste ohne den Wichtigsten zu bauen. Und wir haben das gelesen schon in der Einleitung durch Joas. Danke, Richard. Und zwar möchte ich 3 Verse lesen, was es bedeutet, das Reich Gottes ohne Gott zu bauen. Und zwar in Psalm 127 heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass er früh aufsteht und lange aufbleibt. Bis hierhin. Das ist das genaue Bild, was es bedeutet, das Reich Gottes ohne Gebet zu bauen. Wir bauen umsonst, wenn wir ohne Gott bauen. Und nur weil wir äußerlich ein gewisses Wachstum oder eine gewisse Veränderung oder darin sehen, dass Menschen doch kommen und dadurch doch sichtbar das Reich Gottes gebaut wird, ist es doch kein sicheres Zeichen, dass das Reich Gottes unter uns ist. Wenn wir weitergehen im Gebet Nehemias, lesen wir ab Vers 6 Folgendes. Nachdem er sich vor Augen gehalten hat, wer Gott ist, sagt er, lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen, die und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Was wir in Nehemias Gebet sehen, ist ein dreifaches Bekenntnis. Er bekennt die nationale Sünde Israels, er bekennt seine familiäre Sünde und seine persönliche Sünde. In elf Versen, benutzt Nehemia 8-mal das Wort Knecht. Darin zeigt sich das demütige Herz Nehemias und darin zeigt sich auch ein demütiges Herz eines Dieners, der Gott dient. Nehemia macht sich bewusst, er steht unter der Herrschaft Gottes. Und wenn wir uns das genau anschauen, er sagt, wir haben gesündigt. Er ist nicht wie der Pharisäer, der 3 Treppen höher steht und sagt, Herr, ich danke dir, dass ich nicht wie das übrige Volk bin. Ich bin hier in Sicherheit. Schau mich an, mein Job, den ich tun darf. Sie sind dort in Hoffnungslosigkeit, oh ganz bestimmt, weil ich weniger gesündigt habe als sie. Nein, Nehemia sagt, wir haben gesündigt. Als Daniel gebetet hat, hat gesagt, wir haben gesündigt. Als Mose gebetet hat, hat er gesagt, wir haben gesündigt. Nehemia setzt sich und ist Teil von dem gleichen sinkenden Boot. Er ist kein Zuschauer von außen, der einfach auf das Geschehen schaut, sein Getränk trinkt und sagt, ah ja, schön mit anzusehen. Und eine geistliche Haltung, die wir oftmals annehmen, ist, dass wir einen Schritt zurück tun von diesen Dingen, für das Volk Gottes beten mit einer Einstellung, dass wir es besser geschnallt haben und es besser wissen und nur darauf warten, dass das Volk oder die Gemeinde oder die Jugend umkehrt und dass wir dann sagen können, ach seht ihr, ich habe für euch gebetet, jetzt seid ihr auf der gleichen Linie wie ich bin. Und darin im Endeffekt zeigt sich unser Herz, dass wir mit dem Volk Gottes zusammen leiden. Wir sitzen in dem gleichen sinkenden Boot. Und Nehemia könnte so viele Dinge gemacht haben, aber dennoch entscheidet er sich, mit dem Volk Gottes zusammen zu leiden und für sie einzustehen im Gebet. Und darin zeigt sich das Herz eines Leiters. Wie gehst du damit um, wenn du mit Schwierigkeiten in deinem Dienst konfrontiert wirst oder mit Leuten in deiner Kleingruppe? Bist du so, dass du für sie einstehst im Gebet und weißt, du kannst nichts daran ändern, außer dass Gott sich darüber erbarmt und eingreift? Das Bekenntnis von Nehemia zeigt uns Gott, unser König, nicht nur ein König seines Reiches, sondern der König unseres Herzens, wünscht sich reine und hingegebene Christen. Er macht uns rein, das ist eine Sache. Aber Christen, die sich dieser Gnade bewusst sind und diese Gnade nicht ausnutzen, sondern es deren höchstes Ziel ist, in Reinheit und in Hingabe für Gott zu leben. Jesus wünscht sich demütige Diener, die ihn vor Augen haben und mit dem Volk, mit seiner Gemeinde, mit seiner Jugend, mit seiner Kleingruppe zusammen leiden. Wenn wir weitergehen zu den letzten drei Versen, sagt Nehemia, gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Hand. Nehemia fängt damit an. Gedenke doch an das Wort. Nehemia macht Gebrauch von den Verheißungen Gottes. Die Verheißung, die Gott Mose gegeben hat. Und wenn ihr als Kinder zu euren Eltern mal gegangen seid und gesagt habt, also bei mir ist schon sehr oft passiert, wenn man in einem konservativen Haus aufwächst, dass man sich Dinge wünscht und man zu dem Vater geht und sagt, ja, ich will das und das. Und der Vater sagt, wir sind Christen, du brauchst es nicht. Oder Dinge wie solche. Und dann dein älterer Bruder, der eigentlich die Dinge kauft. Und dennoch ist es so, dass wir zu unseren Vätern kommen, wenn man das Bild hier benutzen darf, und ihnen um gewisse Dinge beten. Und er sagt, nein, das brauchst du nicht, das gebe ich dir nicht. Aber wenn dein Vater dir eine Sache versprochen hat und gesagt hat, du wirst das kriegen, wenn du 18 wirst, und selbst wenn er es vergessen hat und du zu ihm kommst, weil du es ganz genau weißt, was er dir versprochen hat, und sagst, Vater, du hast mir versprochen, dass du es mir geben wirst, dann liegt auf den Schultern deines Vaters eine komplett andere Verantwortung. Und genau das macht Nehemia. Wir müssen Gott nicht an gewisse Dinge erinnern, weil er sie vergessen hat, sondern wir kommen damit und erinnern uns selbst daran und führen es uns vor Augen, wer unser Gott ist. Ein Gott, der seine Kinder liebt und die Treue hält. Kein Versprechen hat er jemals gegeben, was er nicht eingehalten hat. Und so kommt Nehemia zu Gott und sagt, gedenke doch an deinem Wort, gedenke doch an deine Verheißung. Und genau das, was er gesagt hat, ist passiert. Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Es passiert. Sie waren in der Gefangenschaft. Und dieses Wort, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Egal wie weit du auf diesem Meer der Verlorenheit draußen bist, Gott kann das und sagt das zu dir, egal wie weit du von ihm weggelaufen bist, auch vielleicht in diesen Dingen für das Reich Gottes einzustehen. Wenn du umkehrst, er wird dich von dort zurückholen. Wenn Gott sein Versprechen gehalten hat, dass er sie unter die Völker zerstreuen wird, dann wird auch Gott gewiss sein Versprechen halten, dass er sie auch von dort wieder sammeln wird. Unser Gott ist treu, liebe Jugend. Und das ist so wichtig vor Augen zu halten, dass wir uns vor Augen halten, weil oftmals haben wir genau damit zu kämpfen, wenn wir das Reich Gottes bauen, mit Entmutigung. Wir müssen uns vor Augen halten, wer Gott ist. Und Gott hat uns seine Verheißungen gegeben. Und wir müssen davon Gebrauch machen. Wir müssen in Gebet diese Dinge annehmen und vor Gott bringen. Und Gott hat uns nicht seine Verheißungen gegeben, damit sie in seinem Wort verstauben oder damit sie schon so unseren kleinen Glauben noch kleiner machen, weil sie so herrlich sind, sondern Gott hat uns seine Verheißungen gegeben, damit wir ermutigt und hoffnungsvoll durch die Nachfolge gehen können. Und wir müssen neu lernen, was es bedeutet, dass Gott, der ewig ist, der die Liebe selbst ist, uns Verheißungen gegeben hat. Es ist nicht einer dieser Kollegen, der dir, oder ich als Ehemann, wie oft habe ich meiner Frau irgendwas gesagt, das ich machen werde, und ich habe es nicht gemacht. Und Gott ist nicht so wie ich. Gott ist heilig, Gott ist anders. Und wir erleben so oft Enttäuschungen, dass wir das oftmals auf Gott projizieren und sagen, ah, der hat mir so oft Dinge versprochen, warum sollte er es einhalten? Aber Gott ist anders, Gott lügt nicht. Er tut das, was er gesagt hat. Er ist vertrauenswürdig durch alle Zeiten hindurch. Und das hat mich so ermutigt, dieses Zitat von Luther, wo er mitten in der Reformation war, von links und rechts Angriffe, wo auf sein Leben Kopfgeld ausgesetzt wurde, obwohl er einfach nur gegen die katholische Kirche gehen wollte und einer der vielen war, der eigentlich eine Reformation starten wollte, hat er diesen Satz gesagt. Und das hat mich so geprägt, weil er gesagt hat, die Frage ist nicht, ob es möglich ist. Die Frage ist, ob Gott es gesagt hat. Und das müssen wir uns vor Augen halten, wenn wir das Reich Gottes bauen. Die Frage ist nicht, ob es möglich ist, die Dinge zu tun, die Gott seinem Volk versprochen hat, sondern die Frage ist, ob Gott es uns versprochen hat oder nicht. Und Spoiler, er hat es uns versprochen. Gottes Verheißungen sind dazu da, damit wir ermutigt werden in schweren Zeiten. Und sie lenken unseren Blick auf unseren großen Gott. Denn die Probleme dieser Welt uns so groß erscheinen, ist doch unser Gott so viel größer. Und ich möchte dich ermutigen mit drei Verheißungen. Die brauchst du nicht einblenden. Lukas 12, Vers 32. Jesus sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Matthäus 21, Vers 22. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Es ist einer von vielen Verheißungen und jedes einzelne Wort meint Gott, so wie er es gesagt hat. Und hinter jedem einzelnen Wort steht sein Wesen, was sagt, ich bin vertrauenswürdig. Seine Verheißungen geben uns die Kraft, die Motivation und die Hoffnung, weiterzumachen, wenn wir sein Reich bauen wollen. Stell dir vor, ihr seid die erste Gemeinde und ihr seid verfolgt von allen Seiten. Das Römische Reich steht euch im Nacken und ihr habt vor Augen, unser König hat gesagt, er wird mit uns sein. Und wenn wir zurück zum Gebet kommen und damit fast zum Schluss, ist mir aufgefallen, und ich weiß nicht, wie oft du mit einem Deutschen über seinem Gehalt geredet hast, meistens nur einmal, weil danach kommt das Gespräch nicht mehr. Aber wir Christen gehen mit unserem Gebetsleben um, wie manche Deutsche mit ihrem Gehalt. Und zwar, man redet nicht darüber und man spart sich viel davon. Was es bedeutet im Endeffekt ist, wenn wir über unser Gebetsleben reden, wir mögen es gar nicht darüber zu reden, weil wir unzufrieden sind, weil wir uns dafür schämen, wir empfinden Scham für unser Gebetsleben. Wenn man fragt, wie ist dein Gebetsleben, ja, naja. Und man spart sich viel, weil man auch oftmals glaubt, dass es auch ohne geht. Und ich bin mir sicher, keiner von uns heute Abend ist in diesem Raum, der einen Maßstab jemals erfüllt hat, wo er sagen kann, ich bin zufrieden mit meinem Gebetsleben. Denn im Endeffekt, liebe Jugend, möchte ich nicht predigen, dass du so viel beten sollst, dass du zufrieden wirst irgendwann mal. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir nur zufrieden werden können in Gott selbst. Und Gebet ist nicht dazu da, damit wir zufrieden werden in uns. Und es ist ein Mythos, was mein Leben manchmal begleitet hat und vielleicht begleitet es dein Leben, dass wenn man weiter wächst im Glauben und wenn man reifer wird als Christ, dann fällt einem das Beten leichter. Und man wartet nur auf diesen Tag, wo es leichter wird. Und ich kann dir sagen, dieser Tag wird nicht kommen, wo Gebet etwas sein wird, was einfach daherkommt. Und prüfe das in deinem eigenen Leben, dort, wo dich keiner sieht, von Montag bis Freitag. Wie ist dort dein Gebetsleben? Man muss sich eingestehen, Gebet ist ein Kampf. Gebet ist Abhängigkeit von Gott. Doch über alle diese Dinge, was Gebet sein kann, ist doch Gebet so viel schöner, indem es einfach Gemeinschaft mit Gott selbst ist. Gebet ist das Atem der Seele. Es ist ein Vorrecht, es ist viel eher ein Dürfen als ein Müssen. Und natürlich gibt es Zeiten in unserem Leben, wo uns Gebet leichter fällt als in anderen Zeiten, aber wir müssen uns das vor Augen halten, es lohnt sich zu beten. Und unsere Sicherheit liegt nicht in unserem Gebet, sondern unsere Sicherheit liegt in dem, der unser Gebet erhört. Wenn du große Gebete betest, dann werden nicht große Dinge entstehen, weil du groß gebetet hast, sondern weil du einen großen Gott hast. Darum lenke deine Augen auf deinen Gott. Ein Theologe, dessen Name verschont bleiben sollte, hat mal gesagt, Gebetslosigkeit ist praktischer Atheismus. Was im Endeffekt bedeutet, wenn du mal mit deinen Freunden redest, die Atheisten sind, und du dich darüber aufregst, dann schau auf dein eigenes Gebetsleben, wie du manchmal damit umgehst. Denn im Endeffekt ist Gebet die praktische Ausübung deines Glaubens. Du betest, weil du glaubst. Und würdest du nicht glauben, dann würdest du auch nicht beten. Aber oftmals leben wir so, als ob wir gar nicht glauben. Und das zeigt sich in unserem Gebetsleben. Und wenn Gebet für dich etwas Herausforderndes ist, sei getrost, es ist für uns alle etwas Herausforderndes. Aber es gibt einen größeren Nehemia. Wir dürfen die Augen von Nehemia jetzt wegtun und auf den größeren Nehemia schauen. Und dieser größere Nehemia ist derjenige, der in Johannes 17 für dich und für mich gebetet hat. Der für dich vor Gott jetzt in dieser Stunde im Gebet einsteht, als Mittler für deine und meine Schwachheiten. Wir alle versagen, es wird keinen Maßstab geben, den du erfüllen wirst, wo du sagen wirst, ah ja, hier ist mein Gebetsleben in Ordnung. Und wenn du diesen Maßstab erreicht hast, dann komm gerne auf mich zu. Ich würde auch gerne die Tipps dafür wissen, wie man dahin kommt. Denn im Endeffekt geht es gar nicht darum, sondern um Zufriedenheit in Jesus und in ihn allein. Und dieser größere Nehemia ist derjenige. Nehemia hat den persischen Hof des Königs verlassen, wir werden es sehen, um die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Deswegen heißt die Predigtreihe auch, lasst uns bauen. Aber unser Jesus hat den Thron verlassen, die Herrlichkeit verlassen, um nicht eine vergängliche Mauer aufzubauen, sondern die zerbrochene Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederherzustellen. Das ist der größere Nehemia, der herrlichere Nehemia. Gottes Reich ist nicht eine Mauer, die wir aufbauen und die irgendwann mal niedergerissen wird, was Nehemia gemacht hat, sondern Gottes Reich ist ewig. Jesus ist der König, der nicht vergleichbar ist mit irgendeinem anderen König. Er regiert mit Sanftmut, mit Gerechtigkeit, mit Liebe. Sein Reich wird nicht gebaut durch eine Weltmacht, durch Waffen oder durch Unterdrückung. Und alle anderen Könige sind gestorben. Alle Reiche und deren Herrlichkeit, das Römische Reich, Persische Reich, egal was du nehmen willst, sind vergangen. Doch sein Reich ist geblieben. Und wie sehr sollte es uns das ermutigen, sein Reich zu bauen? Es wird nicht vergehen und du baust nicht vergeblich. Ich möchte zum Schluss kommen, wirklich zum Schluss. Und uns daran erinnern, an Nehemia. Alles fängt mit einer Last an. Alles fängt mit einer Bürde an für das Reich Gottes. Du als Leiter, du als Christ, du als Diener, hast du eine Bürde für das Reich Gottes? Und zeigt sich das in deinem praktischen Gebetsleben? Oder tust du Dinge in deiner Fähigkeit, in deinem Können, in deiner Erfahrung? Und ich möchte uns ermutigen mit der Anwendung aus Nehemia 1, aus Nehemia seinem Gebet. Erstens, nimm dir Zeit für die Sache Gottes. Nimm dir Zeit für das Reich Gottes. Das tat Nehemia, indem er sich hinsetzte, trauerte und betete. Halte dir vor Augen, wer Gott ist. Drittens, habe ein demütiges und mitleidendes Herz im Gebet für andere. Viertens, bete mit Ausdauer. Falls euch interessiert, wie lange dieser Zeitraum war zwischen der Nachricht, die Nehemia bekommen hat und bis er zum König gegangen ist, es waren 6 Monate, wo Nehemia nicht eine Sache getan hat, außer zu beten und zu fasten. Bete mit Ausdauer für die Dinge, die Gott wichtig sind. Viertens, halte dir die Verheißungen Gottes vor Augen. Lass das deine Ermutigung sein, dein Trost sein, indem du dich ständig an die Verheißungen Gottes erinnerst. Und als letztes, schaue auf den größeren Nehemia. Schaue auf Jesus selbst. Schaue auf sein Wesen, schaue auf seinen Charakter, auf seine Schönheit, auf seine Herrlichkeit. Nimm den Blick von dir selbst, von deinem eigenen Versagen und lenke ihn auf ihn. Ich möchte, dass wir zusammen aufstehen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Und lass uns eine Zeit nehmen, in der wir diese Worte auf uns einwirken lassen. Du als Leiter, du als Christ, du als Diener in den Bereichen, die du tust. Prüfe dich. Welche Rolle spielt Gebet für dich? Für die Menschen, für deine Kleingruppe, für dich selbst. Und im Endeffekt für unsere ganze Jugend, lass uns vor Augen halten, das Reich Gottes wird in erster Linie durch unser Gebet gebaut. Bevor wir irgendetwas tun, lasst uns beten für sein Reich, denn er ist würdig und er ist ein König, der für immer bestehen bleiben wird. Und wir dürfen auf ihn schauen und wir dürfen darin ermutigt werden. Und ich hoffe, dass Nehemias Gebet und Nehemias Situation für uns alle eine Ermutigung ist, denn es zeigt uns, Gott schafft es, sein Reich zu bauen durch alle Hindernisse, egal wie groß sie sind. Amen. Jesus, wir danken dir, dass wir vor dir kommen dürfen. Vor unserem König, Jesus. Du bist nicht nur ein König, der weit entfernt von uns ist. Du bist ein König, der in den Herzen seiner Kinder regiert. Vater, dein Reich wird nie vergehen, denn dein Reich ist nicht von dieser Welt. Alle Reiche dieser Welt sind vergangen und werden vergehen, aber dein Reich bleibt in Ewigkeit bestehen. Denn du bist ein König, der Freude daran hat, sein Volk zu lieben. So viele Könige auf dieser Welt, Jesus, haben enttäuscht. Und sie alle zeigen darauf, es gibt einen König, auf den wir warten. Und der ist schon da. Und Jesus, ich bitte dich für diejenigen heute Abend, die dich noch nicht kennen, dass du, Jesus, der König ihres Herzens wirst. Dass du sie nimmst, Vater, aus ihrer Zerbrochenheit, Hoffnungslosigkeit und Sünde und dass du sie rausreißt, Jesus. Und dass du ihnen zeigst, wie schön und wie herrlich du bist und wie erbärmlich das Leben ohne dich ist. In ihrer Sünde und ihren Süchten und alles, was sie bedrückt, Jesus. Du bist herrlicher als diese Dinge. Jesus, führe du uns vor Augen als Christen, als Diener, als Leiter, wo wir Gebete, wo wir Dienste für dich einfach gemacht haben, um sie zu tun. Und wo Gebet so eine kleine Rolle gespielt hat in unserem Leben, Jesus. Führe du uns zu diesem Herzen, wo wir sagen können, Herr, lehre uns beten. Denn ich danke dir, Vater, dass du selbst denen, die noch nie gebetet haben, beten beibringen möchtest, Jesus. Denn du nimmst dich unserer Schwachheiten an und ich danke dir, dass wir auf dich schauen dürfen und dass du, Jesus, uns sättigst. Danke, dass dein Reich mitten unter uns ist und ich bitte dich dafür, dass wir ein beständiges Gebetsleben entwickeln, Jesus. Nicht indem wir stark werden in uns selbst, sondern indem wir auf dich schauen, Jesus. Ich danke dir, Vater. Deinen Namen bete ich. Amen.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.